Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist im ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Die Brüder Josef fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Christus, ja, das sind wir wirklich, weil Gott unser Vater ist und Jesus unser Bruder wurde. Brüder und Schwestern in Christus. Gemeinsam gehören wir zu Gottes Familie, zu Gottes Reich. Eben durch die Taufe, viele aber auch unter uns, die blutsverwandt sind. Das kommt in Säckgemeinden ja häufiger vor, habe ich mir sagen lassen. Schön ist es, wenn wir uns aufgrund dieser Beziehung gut verstehen und füreinander da sind. Aber selbstverständlich ist das alles nicht. Es gibt viele Familien, bestimmt auch hier in Weigersdorf, in denen sich Geschwister gar nicht verstehen. Und das fängt schon bei den Streitereien im Kinderzimmer an, bis dann über Krach über das Erbe. Die Geschwister, von denen unser Predigtwort heute handelt, haben sich auch nicht sehr gut verstanden, euphemistisch gesprochen. Jedenfalls in einer bestimmten Phase ihres Lebens. Wir kennen alle diese wunderbare Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ich empfehle, wenn ihr mal Zeit habt, solltet ihr euch die Zeit nehmen und vielleicht die schönste Auslegung dieser Geschichte lesen, nämlich beim großen deutschen Romancier Thomas Mann. Josef und seine Brüder. Ein wunderbares, allerdings sehr voluminöses Buch, sei euch ans Herz gelegt. Josef, der zweitjüngste von 12 Brüdern, wurde von seinem Vater Jakob bevorzugt und verwöhnt. Er war ein Angeber, er war unbeliebt, das können wir uns vorstellen. Zwei Dinge: Ein Vater sollte keines seiner Kinder bevorzugen und sollte da sehr wachsam sein. Ob er das tut oder nicht, oft tut er es wider Willen. Er merkt es gar nicht. Das ist ganz wichtig, weil hier können wirklich Verletzungen dann auch entstehen, die ein ganzes Leben lang anhalten. Wunden in der Seele, die schweren bis zum Tode. Ich habe so manche auch Geschichte auch im Beichtstuhl gehört, und auch gemerkt, wie schlimm das ist. Das ist das Erste. Und zweitens, auf Josef geschaut, eben kein Aufschneider zu sein, sich eben nicht hervorzutun, auf Teufel komm raus, vor seinen Geschwistern. Das kommt nicht gut an und das kann einen sogar bis in die Zisterne in der Wüste führen, wie wir das ja wissen aus der Bibel, aus der Kinderbibel, die schöne Sache, dann auch zum Ausmalen. Ja, seine Brüder planten ihn sogar umzubringen. Sie hassten ihn deswegen. Das taten sie dann nicht. Sie verkauften ihn als Sklaven. nach Ägypten und sagten dem Vater, dass ein wildes Tier ihn getötet habe in der Wüste. Das kam des Öfteren vor. Josef wurde also nach Ägypten verschleppt und erlebte dort hammerharte Jahre. Erst als Sklave, dann als Strafgefangener. Aber eins hat er sich bewahrt, seine Würde. Er ist eben nicht auf verlockende Angebote von Damen eingegangen. Ein Lob der Tugend, was Josef uns singt. Wie gesagt, Gott nahm ihn in eine harte Schule. Warum? Damit er gebeugt würde und Demut lernte. Denn das hatte er von Hause aus nicht. War er ein Aufschneider, ein Schnösel. Und Gott hat ihn gebeugt. Lange Jahre. Übrigens zu seinem Heil. Wenn auch du ein bisschen herabgebeugt wirst, der du vielleicht auch manchmal die Nase ein wenig höher trägst, sei Gott dankbar. Ich bin es jedenfalls. Ich bin Gott für jede Verdemütigung dankbar, weil die schlimmste Sünde ist der Hochmut. Und es ist gut, wenn man durch Kritik, vielleicht auch durch ungerechtfertigte Kritik, auch mal gebeugt wird. Das ist dann für was anderes, für was wir nicht gebeugt wurden aus unserer Vergangenheit. Er lernt die Demut. Und erst dann, als er das gelernt hatte, fügte es Gott so, dass Josef, man kann sagen, zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten aufstieg, sozusagen zum Vizekanzler. Ich setze jetzt keine Klammer. In dieser Position managte er geschickt, solche Politiker wünscht man sich, die ägyptischen Staatsreserven an Getreide so geschickt, wie gesagt, dass es sogar für eine 7-jährige Dürrezeit reichte und man so viel hatte, so gut hatte man vorgesorgt, dass man das Ausland sogar noch versorgen konnte. Das Korn von gestern ist der Strom von heute. Ja. Klammer zu diesmal. Und auf diese Weise errettete er auch seine Brüder mit ihren Familien vor dem sicheren Hungertod. Und er holte sie sogar, seinen alten Vater, an dem er hing, der hat ihn ja besonders geliebt, eben nach Ägypten herüber, wo er sie dann alle versorgte. Und dann starb der Vater und jetzt hatten Josefs Brüder Angst, dass jetzt, wo ihr Vater tot war, er sich an ihnen rächen würde, er sie jetzt fallen lassen würde. Braucht jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen auf seinen Vater. Der war ja tot. Und in ihrer Angst taten Josefs Brüder das, was wir im Predigtwort ausführlich gehört haben. Sie griffen so zu einer Notlüge, in Anführungsstrichen Not. Na, der Vater hätte noch zu Lebzeiten einen Wunsch gehabt, dass eben Josef seinen Brüdern das Unrecht vergibt. Josefs Brüder spekulierten darauf, dass Josef diesen Willen seines verstorbenen, geliebten Vaters respektieren und ihm deswegen nichts antun würde. Aber Josef als gestandener Diplomat, der war, sonst wäre er nicht in diese hohe Position in Ägypten, zumal als Ausländer, gekommen, durchschaut natürlich diese Strategie der Brüder. Und das machte ihn traurig, so sehr traurig, dass er anfing zu weinen. Dieser Mächtige weint, gibt also Schwäche preis vor seinen Brüdern. Ist gar nicht schlecht, wenn Politiker auch mal Herz zeigen. Ich meine jetzt nicht, das Einsetzen kalkuliert irgendwelche Tränen, um da irgendwie politisch irgendwie, nee, wirklich ein Herz haben. Man denkt, das ist ja das, was man zuerst aufgeben muss, das Herz. Man muss dann hier nicht nach unten treten, nach oben buckeln, Fahrrad, Ellenbogen, damit man hochkommt. Ja. Aber ein Herz haben, einen guten Politiker zeichnet auch ein Herz aus. Gutes Herz. Ja, er hatte ihnen doch schon längst vergeben. Er war enttäuscht darüber, dass sie kein Vertrauen zu ihm hatten. Darum hat er geweint. Hat ihm Gutes getan, vergeben. Das war nicht leicht für ihn. Es ist nicht leicht, Menschen zu vergeben, ehrlich zu vergeben, nicht zu sagen, naja, ist schon gut. Das ist einfach. Aber vom Herzen heraus wirklich zu vergeben, jemanden, der sogar meinen Tod gewünscht hat, der mich in die Sklaverei, wo ich jahrelang litt, verkaufte. Das ist schwer. Das geht an die Nieren, das geht ans Herz. Und sie hatten kein Vertrauen. Das ließ die Tränen rinnen. Wie bestimmt auch Jesus. Und Josef ist das Vorbild, der Antitypus, das Vorbild, der Archetypus, das Vorbild zu Jesus, ja auch geweint hat, auch über das Unverständnis seiner Jünger. Ja, was an Josef zu lernen ist, und in dieser Geschichte sind drei Sachen. Erstens, wie schon erwähnt, die Demut, zweitens die Ehrlichkeit und drittens der Glaube. Und das ist nicht irgendwie, was man haben kann oder nicht, irgendwelche guten Eigenschaften am Menschen, sondern das sind entscheidende christliche Tugenden. Genau die Tugenden, die auch unser Herr auf Erden gelebt, gezeigt hat. Demut, Ehrlichkeit und Glaube. Und auch wir tun daran, diese Eigenschaften nach dem Vorbild Josefs und natürlich in dem Fußstapfen unseres Herrn gehend auch anzustreben. Also demütig zu sein, ehrlich und gläubig. Die Demut, wo ist das? Na, Josef sagt seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt, an Gottes Stelle? Er meint damit, ich bin nicht euer Richter, letztlich ist nur Gott Richter. Ja, stimmt. Naja, er hätte durchaus in seiner Machtposition die Möglichkeit gehabt, seine Brüder zu verurteilen und hinrichten zu lassen. Damals gab es noch kein Strafrecht, gab es noch keinen Staatsanwalt, Richterfunktion hatte der Pharao bzw. die höheren Leute dort. Aber er gebraucht und missbraucht seine Stellung eben nicht, sondern er weiß, Gott, nur Gott ist der Richter. Er verzichtet also auf den Gebrauch seiner Macht, obwohl seine Brüder ja damit rechneten, dass er das tun wird. Er rächt sich nicht, er widerstrebt seiner Macht zu strafen. Das steckt übrigens in dem hebräischen Wort langmütig. Und reich an Güte ist Gott, wie wir das aus dem Psalmen kennen. Langmütig heißt nicht, der hat eben gezwungenermaßen Geduld, sondern er steht ab vom Zorn. Er hält sich zurück. Es ist eine Spannung. Das steckt im hebräischen Wort, was hinter dem Wort langmütig steckt. Er hält sich zurück. Adakantara. Josef handelt demütig. Und diese Demut, die er lernt, ist nichts anderes als wahre brüderliche Liebe. Eine Liebe, die bereit ist zu verzeihen. So wie das auch Jesus uns sagt, dass wir verzeihen sollen. Wie viel Mal? 7 Mal? 77 Mal? Ja, sollen wir mit dem Zettel mit der Strichliste. 1, 2, 3, 4. Wenn wir bei 77 angelangt sind, dann ist Schluss mit der Vergebung. Das meint er natürlich, soll immer. Das ist schwer. Ehrlich vergeben. Wer mich wirklich beleidigt hat, wer wirklich das Böse will, der mich runtermacht und schlecht macht vor anderen Leuten, dem wirklich zu vergeben, ist schwer. Aber es ist unglaublich befreiend, das mit der Gnade Gottes wirklich tun zu können. Nach dem Vorbild Jesu. Na, ihm war ja auch alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er hat diese Macht im Himmel und auf Erden. Das werden wir spüren, wenn wir am lieben jüngsten Tag, wie Luther sagt, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Dann wird er seine Richtergewalt gegenüber uns ausüben. Auf Erden hat er zuweilen auf diese Richtermacht verzichtet, beziehungsweise diese göttliche Macht verborgen. Ich lasse mich jetzt nicht auf den Streit ein der Tübinger und Gießener Fakultät im 17. Jahrhundert, weil wir einen Theologiestudenten hier sitzen haben. Das war ein großer Streitpunkt damals. Gut, mache ich nicht. Ja, hat er verzichtet. Ein einfacher, schlichter, armer Mensch. Im Philipperbrief Hymnus heißt es von ihm, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wahrte den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuze, setzt Paulus hinzu, also diese mors turpissima, diese allerschändlichste Todesart zu betonen. Jesus ließ sich dazu herab aus lauter Liebe. Auch bei ihm hängt die Demut unlöslich mit Liebe zusammen. Aus Liebe opferte er sich für uns Sünder auf, um uns zu erlösen. Nicht nur, wie es in der westkirchlichen Tradition auch stark betont wird, um die Ehre des durch unsere Sünde beleidigten Vaters wiederherzustellen, um uns da quasi auch juristisch mit ihm zu versöhnen. Das ist die Ansicht von Anselm von Canterbury, aber auch von Luther. Sondern dieser auch orthodoxe Gedanke, auch ostkirchliche Gedanke eben, der Aufopferung aus Liebe zu uns, aus Hingabe zu uns, denn die Sehnsucht Gottes, wie Irenaeus von Lyon sagt, der heute seinen Gedenktag hat, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Die Sehnsucht Gottes bist du, lieber Christ. Und so steht es auch uns als den Jüngern Jesu gut an, nach Josefs Vorbild demütig zu sein. Selbst wenn wir irgendeine gewisse Macht haben, als Angestellter, Handwerksmeister, Pfarrer oder sonst was, dass wir diese Macht nicht missbrauchen. Unsere kleine, miese Macht andere spüren lassen, nicht auftrumpfen, sondern uns im Gehorsam unter den himmlischen Vater unterordnen und gerecht handeln. Auch das wünschen wir uns und darum müssen wir auch beten, dass dies nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen, auch in der Politik geschieht. Menschliche Macht soll nur dazu dienen, die Dinge in dieser Welt zu ordnen zum Wohl aller Menschen. Das ist das Amt der Obrigkeit, dem Bösen zu wehren und für Ausgleich und Gerechtigkeit zu sorgen. Dass man sich das nicht selber nimmt, dieses Recht, sondern es ist dem Staat der Obrigkeit eben verliehen. Aber eben nur dann, wenn sie auch im Willen Gottes diese Macht auch gebraucht, den Schwachen zu schützen und für das Wohlergehen des Landes zu sorgen. Die Frage ist, wenn sie das nicht tut und wenn sie alles sogar dagegen tut, ob sie noch von Gott gewollte Obrigkeit ist. Ja, wir sollen also die Macht nicht missbrauchen, andere dominieren wollen. Demut ist die Bereitschaft, dem anderen seine Sünde nicht heimzuzahlen und auch lieber bereit zu sein, etwas Böses einzustecken, auch mal runterzuschlucken, als mit Bösem zu vergelten. Denn so kommen wir in eine Spirale hinein und es wird immer, immer schlimmer. Das mal zu unterbrechen und sagen, ich befehle meine Sache Gott an. Er ist ein gerechter Richter. Ich muss jetzt nicht mein Recht mehr selber nehmen. Ich ertrage es, auch damit ich geistlich auch wachse. Das ist so. Ja, die zweite Eigenschaft ist, wie gesagt, die Ehrlichkeit. Josef sagt seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen. Und da sagt er ohne Bitterkeit, auch ohne drohenden Unterton, er hatte ja Macht, wenn so ein Minister was sagt. Einfach sachlich sagt er es. Ihr habt etwas Böses im Sinn gehabt damals. Ihr wolltet mich aus dem Weg schaffen, weil ihr euch geärgert habt. Aber ihr habt euch an mir und Gott versündigt, denn Gott ist ein Liebhaber des Lebens, wie es im Alten Testament heißt. Diese Tatsache lässt sich nicht leugnen, auch wenn Josef seinen Brüdern schon längst vergeben hat. Die Tatsache bleibt ja bestehen, die böse Tat. Nur die Folge, die Strafe dieser Tat ist vergeben. Die Tat an sich bleibt bestehen. Die ist nicht weg. Ja, er verzichtet darauf, sich zu rächen. Es wäre falsch, Dinge unter den Teppich zu kehren, Sachverhalte zu verdrehen und damit irgendwie in einer schönen Illusion zu leben und diese zu stützen. Nein, die Wahrheit auch aussprechen. Auch andere kritisieren ist wichtig. Krisis, Kritik, unterscheiden. Indem ich den anderen kritisiere, nehme ich ihn als kritikwürdig wahr. Wenn ihm so ist, mir doch egal, was der macht, soll er doch sehen, wohin er damit kommt. Da habe ich natürlich meine Ruhe. Wenn ich einen kritisiere, lasse ich mich schon in ein gewisses Spannungsfeld hinein. Das ist nicht so einfach. Kritik ist eine Würdigung des anderen. Denkt mal darüber nach. Natürlich, ihn so zu kritisieren, wie es auch uns empfohlen ist, gemäß der Gemeinderegeln im Matthäusevangelium Kapitel 18, nämlich erstmal unter vier Augen das zu machen und nicht hintenrum zu reden, ach, der Pfarrer, was hat er heute gesagt, und die hier an der Kirchentür kaum raus, schon geht's geknatter los, kennen wir ja. Sondern ehrlich, und ich bin dankbar für Kritik. Dankbar, wenn man sie ordentlich vorträgt. Weil es geht uns doch ums Reich Gottes und nicht um unsere Befindlichkeit. Darum geht's doch. Ja, Kritik ist auch ein Geschenk, sogar der Liebe auch an den anderen. Ehrlich sein. Und nicht denken, bei uns herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, man muss auch kritisch sein und kritisch bleiben. Auch Jesus war in seinem Reden und Wirken absolut ehrlich, absolut wahrhaftig. Das, wenn ich ein Wort für Jesus finden soll, neben dass er voller Liebe war, war er wahrhaftig, absolut wahrhaftig. Hatte Umgang mit Huren, Zöllnern, anderen Sündern, nahm dabei nie ein Blatt vorm Mund, verschleierte nichts, kann man vielleicht so machen, früher hat man es nicht gemacht, heute macht man es so, heute wird ja oft so in der Kirche diskutiert, Das kann man heute nicht mehr so verlangen, damals, das waren andere Zeiten. Nee, das waren damals keine andere Zeiten. Was in der Heiligen Schrift ist, die Heilige Schrift war zu Zeiten Karls des Großen genauso unverständlich und genauso unzeitgemäß, wie sie heute im Jahr 2026 ist. Die Heilige Schrift hat uns zu formen und nicht wir sie. Das andere andersrum ist natürlich leichter. Also bis zum jüngsten Tag. Leichter. Ja. Er sagt den Sündern nie, ist nicht so schlimm, was er tut. Er ruft sie zur Umkehr auf und vergibt ihm aber auch dann und sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auch gegenüber seinen Mächtigen, nicht nur nach unten war wahrhaftig, nach oben. Sein Auftritt vor dem Hohen Rat oder vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. Er hat immer offen gelehrt, wahrhaftig. Warum klagt ihr mich jetzt an? Ich habe es immer offen gesagt. Weil ich in die Welt gekommen bin, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und auch in einer kritischen Situation, denkt an seine Predigt in der Synagoge von Kapharnaum, Johannes 6, wo er ja dieses für jüdische Ohren grauenvolle Wort sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Es ist ungeheuerlich, diese Aussage, dass uns selbst seine Apostel ihm drohen, von der Fahne zu gehen. Und Petrus ihm das auch klar macht, bitte halt dich mal zurück, steht nicht so in der Bibel, ich kann es mir vorstellen, du verkraulst uns ja die Leute, der Missionserfolg lässt ja nach. Was hat Jesus da gesagt? Wollt auch ihr gehen, wie die anderen, die sich daran geärgert und gestoßen haben. Und Petrus natürlich erkennt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Auch wirklich auch treu zu bleiben. Wir könnten vielleicht da und dorthin gehen, wo es angenehmer, leichter wäre. Aber unser Herz wäre leer und bliebe dort leer. Und gerade in der Nähe Gottes wird es erfüllt, auch wenn es vor der Welt her schwer ist, sich auch manchmal zu rechtfertigen. Es ist nur am Herzen Gottes, da ist es gut zu leben. Ja, die Ehrlichkeit, dass uns wir daran auch uns eine Scheibe abschneiden. Ich schneide auch etwas ab im Blick auf die Temperaturen und komme zum dritten, den Glauben. Josef sagte seinen Brüdern, Gott gedachte es gut zu machen. Er dachte daran, dass er ja nur durch die böse Tat der Brüder nach Ägypten kam und dass Gott ihm hier in Ägypten die Möglichkeit gegeben hat, sie alle vor der Hungersnot zu bewahren. Heißt das, dass es gerechtfertigt ist, eine böse Tat zu tun, damit ein gutes Ergebnis bei rumkommt? Das ist nach christlicher Vorstellung moralisch ausgeschlossen. Man darf keine eine in sich böse Tat tun, in der Hoffnung, dass was Gutes bei rumkommt, frei nach Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist christlich nicht so, weil wir es im Setzen der bösen Tat nie absehen können, dass Gott daraus etwas Gutes machen will. Es steht der Allmacht und dem Allwissen Gottes zu, nicht uns. Deshalb können wir nie eine böse Tat setzen. Nie. Ist in sich ausgeschlossen. Aber Gott kann es tun. Den Kindern erkläre ich das immer so. Stellt euch vor, eine große Leinwand und die böse Tat ist jetzt, Farbe dran zu schütten. Gibt es so manche, ne, die dann irgendwie ins Louvre gehen und dann aus irgendwelchen Gründen irgendwie Farbe dann an die Gemälde spritzen. Ne? So in der Art. Ne? Also das ist kein schönes Bild, wenn man viel Farbe rangespritzt hat, aus bösem Willen. Aber Gott kann in seiner göttlichen Kreativität das schönste Gemälde, also ein Caspar David Friedrich daraus machen. Aber eben nur Gott. Und das macht er hier eben auch. Mit der bösen Tat macht er etwas Gutes draus. Und auch für uns das Vertrauen zu haben in Gott, dass er letztlich alle Dinge zum Besten kehren kann. In unserem Leben, in unserer kriegszerfurchten Zeit. Auch Jesus zeigte in seinen Erdentagen Glauben und also grenzenloses Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen, ist identisch, zum himmlischen Vater. Kurz bevor er den bösen Mächten dieser Welt ausgeliefert wurden, Welt, Sünde und Teufel, die sich austobten an ihm auf Golgatha, betete er im Ölgarten voller Angst, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er vertraute sich also ganz und gar Gott an, selbst noch beim letzten Schrei am Kreuz, in der Gewissheit, dass der himmlische Vater das Beste daraus machen kann. Und er hat nicht nur was Gutes gemacht, er hat das Allerbeste dadurch am Kreuz für uns gemacht, was die Welt, ja der Kosmos, je gesehen und gehört hat, nämlich, dass wir durch das Kreuz erlöst sind, befreit sind. Das ist das größte Opfer, der größte Akt überhaupt im Kosmos, der je stattgefunden hat. Ja, meine Lieben, wie oft kriegen wir Angst und Zweifel angesichts von so viel Bosheit in der Welt, von Krisenherden, Bosheit unserer Mitmenschen, aber auch die Bosheit in unserem eigenen Herzen. Sind wir hoffnungslose Fälle? Hätte Gott nicht das Experiment Menschheit längst für gescheitert erklärt haben sollen? Nein, wir haben allen Grund, am Glauben festzuhalten, weil Gott uns niemals im Stich lässt. Und das hat er durch Christus ja versprochen. Wir sind in ihn inkorporiert. Wir leben in ihm, sind wir, durch die heilige Taufe. Wir sind nicht zu trennen durch keine Macht dieser Welt. Und er gedenkt es gut mit uns zu machen und mit seinem Volk, der Heiligen Kirche, und diese auch zu erhalten bis an die Enden der Erde, der das ja zugesagt hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. So ist es auch heute. Nach Christi Auferstehung ist deutlich und klar am Tage, dass Gott um Jesu Tod und Auferstehung willen das große Volk der Christenheit am Leben erhält für alle Ewigkeit. Und das ist schön zu sehen, wie in Europa, jetzt auch in Westeuropa, sogar durch TikTok und viele Kanäle wieder der Glaube erwacht. In Frankreich, in England, in Holland, auch in Deutschland, auch in unseren Gemeinden Menschen, junge Menschen, Männer vor allen Dingen, zum Glauben kommen. Gerade in der Bedrängung, in der Demütigung dieser Zeit spüren die Menschen, wohin soll ich gehen? Das ist alles eigentlich nichts, was mich wirklich innerlich befriedigt, außer Gott allein. Schön, dass wir auch Begleiter solcher Menschen in unseren Gemeinden sein dürfen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.